geglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ja, herzlich willkommen zur vierten Staffel von Ausgeglaubt. Was für eine Freude, neu Anlauf zu nehmen mit einer neuen Idee auch. Wir bleiben in dieser Staffel nicht zu zweit, Stefan und ich, sondern wir haben Gäste mit dabei. In jedem Gespräch, wir laden Leute ein, die mit uns über ihr spirituell, religiös, gesellschaftlich, emanzipatorisch, ästhetisches Herzensanliegen sprechen. Und wir starten
endlich mal Leute, die was zu sagen haben.
Ja, genau.
Endlich mal. Nach
vielfältigen Rückmeldungen haben wir uns entschieden, auch jemand anderes noch zu Wort kommen zu lassen.
Redet ihr hier eigentlich immer Schriftdeutsch oder nur, wenn ihr Gäste habt?
Nee, wir sprechen hier immer Schriftdeutsch.
Oh, okay.
Ja.
Respekt. Das ist bestimmt anstrengend, schätze ich mal.
Nee, es geht. Wir haben beide auch in Deutschland gewohnt. Von daher kommt das relativ leicht von den Lippen. Also wir sind hier, ihr habt das schon gemerkt, wir sind hier nicht zu zweit, sondern sogar zu viert jetzt für den Einstand. Wir haben die geballte deutsche Podcast-Prominenz mit am Start, keine geringeren als die legendären Hossa-Talk-Hosts Jakob J. Friedrichs und Gofi Müller. Willkommen ihr zwei.
Dankeschön.
Herzlich willkommen.
Wo seid ihr? Schön, dass ihr da sind.
Ja, super euch hier zu haben. Wo seid ihr denn jetzt gerade?
Ja, ich bin zu Hause in Eschborn, Niederhöchstadt. Das ist in der Nähe von Frankfurt, sitze in meinem Keller und gucke auf ein Notebook.
Ja, ich kenne den Keller, weil da haben wir nämlich schon, da haben wir schon Aufnahmen gemacht, Podcast-Aufnahmen für meinen Popcorn Culture Podcast. Und im Raum nebenan habe ich auch schon genächtigt. Also genau. Mir ist das bekannt, genau.
Ja. Ja, und ich bin hier in Marburg, das ist 100 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Ich bin hier in dem Raum, in dem ich arbeite, lebe und schlafe. Also ich habe auch noch eine Familie, die wohnt im Rest des Hauses, da gehe ich auch manchmal hin. Aber hier, wo ich jetzt hier bin, passiert quasi ein Großteil meines Lebens.
Ja. Das ist, wo die Magie passiert.
Hier passiert die Magie.
Ja, sensationell, euch hier zu haben in diesem Podcast, in der ersten Folge der vierten Staffel von Ausgeglaubt. Ich sag vielleicht doch noch ein paar Takte zu euch für die, die jetzt aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen von euch noch nichts gehört haben. Also ich fange mal mit Jay an. Ich kenne dich aus ganz früheren Zeiten, natürlich aus online war das noch nicht, aber das war Bühnenpräsenz als Comedy-Star, als christlicher Comedy-Star in dem Duo Nimm 2, hieß das früher, jetzt Super 2.
Genau.
Du bist da bis heute mit Volker Schmidt unterwegs, gell?
Schmidt-Bäumler.
Schmidt-Bäumler
da, darauf
unterwegs.
Legt der Wert.
Sehr gut. Du bist Musiker, Podcaster, ja. Du bist Movie- und Serien-Nerd und überhaupt ein totaler Fan von Popkultur und Kunst. Wir haben auch schon Podcast-Aufnahmen zusammen gemacht. Und Gofi, ich kenne dich auch schon länger. Ich habe dir das gesagt bei unserer letzten Begegnung, dass du mir als Gastreferent auf einem Jugendkongress aufgefallen bist. Da hast du leidenschaftlich referiert. Und seither ist vieles passiert. Du hast dich ganz neu ausgerichtet, hast eine Faszination für Kunst entdeckt, du hast ein Buch geschrieben, du hast eine CD aufgenommen, ein Album gemacht, du hast Bilder gemalt, Ausstellungen gemacht, du fotografierst und du bist natürlich mit Jay zusammen in dem Podcast Hossa Talk unterwegs und jetzt seit wann ist das? Seit einem halben
seit
Jahr oder
vergangenem
so?
Jahr? Ja, wie lange sind wir, Jay? Halbes Jahr, ne? Kommt hin.
So,
ja. Doch, Herbst 20 haben wir angefangen.
Genau. Seit Herbst letzten Jahres seid ihr mit dem Podcast Cobains Erben unterwegs. Und da geht es eben um Kunst. Deshalb haben wir gedacht, wir müssen mit euch mal darüber sprechen, über Kunst, über Gottes Sinn für Kunst, über die, religiös-spirituelle Dimension von Kunst und wo auch immer uns das Gespräch hinführt. Ja, ihr Lieben, was ist Kunst?
Das ist die große Frage.
Das ist die große Frage.
Und diese Frage wird nie endgültig beantwortet. Das ist das Frustrierende an der Beschäftigung mit Kunst, dass jede Generation und jede Epoche glaubt, sie hätte es jetzt irgendwo festgehalten und dann passiert wieder irgendwas anderes auf der Welt und alles geht weiter und vieles wiederholt sich und man macht Rückgriffe auf das, was früher mal war und dann ist das alles wieder offen. Also eine endgültige Antwort auf diese Frage gibt es gar nicht, was Kunst ist. Aber ich habe eine Definition, an der halte ich mich fest, sozusagen.
Ja, ich hab die gesehen auf deiner Website, meinst du
genau.
Die, oder?
Ja, ja, die meine ich, genau. Ja.
Sag das mal, das war nicht stark.
Ich weiß Kunst? Gar nicht, wie die ist.
Ja, dann hört mal mir gut alle zu und holt den Kugelschreiber raus. Ja. Kunst ist die Beschäftigung mit der Welt anhand ästhetischer Mittel.
Ah ja, doch.
Das ist der Satz, auf den ich das so zusammengeschrumpft habe.
Ja, kannte ich doch schon.
Welt meine ich Wirklichkeit, aber ich betrachte Kunst als eine Form, sich mit der Wirklichkeit zu beschäftigen, so wie es viele Möglichkeiten gibt, sich also Wissenschaft, Religion. Ja, was weiß ich, was es da noch alles gibt. Und die künstlerische Tätigkeit ist eine Möglichkeit, sich mit allem zu beschäftigen und herauszufinden, was es da so zu entdecken gibt.
Govi, das finde ich jetzt total spannend, dass du sagst, naja, Kunst ist eine Möglichkeit, dann gibt es Wissenschaft, dann gibt es Religion. Mhm. Ihr habt ja einen Podcast, der sich ganz stark um Religion, religiöses Erleben, auch religiöse Sinndeutung dreht, das ist Hossa Talk. Und dann habt ihr einen Podcast, der sich voll mit Kunst beschäftigt, wo ihr gar nicht unbedingt immer jetzt als religiöse, spirituelle Menschen wahrnehmbar seid, sondern wirklich als Kunst Freaks. Und meine Frage ist da, ist das wirklich so was ganz anderes, also diese ästhetische Wahrnehmung von Kunst als dieses religiöse Ergriffensein, dieses religiöse die Welt deuten?
Naja, ich würde sagen, das könnten zwei Seiten einer Medaille sein, vielleicht einer noch mehrseitigen Medaille, ne, wie das Gofi auch gerade gesagt hat. Ich glaube, im Kunst, also in der Begeisterung für Kunst, begegnet dir ganz viel, was dir auch in der Begeisterung von Spiritualität begegnet. Nämlich du bist ergriffen von etwas. Du kannst es aber nicht wirklich definieren. Du kannst, also es ist so schwer zu sagen, was passiert da gerade? Warum spricht mich das so an? Und was macht das mit mir? Warum spricht mich das nicht nur, keine Ahnung, auf einer Frage an, ist das wahr oder ist das falsch, sondern irgendwie auf so einer mich ergreifenden Art und Weise an, ne, Kunst. Und das hat, finde ich, ganz viel mit was unsichtbarem, unverfügbarem zu tun, was man in der Religion, in der Spiritualität dann eben Gott nennt. Mhm. So, aber ich finde, es ist von der Erfahrung her sehr, sehr ähnlich. Und von daher sind das schon zwei. Und doch ist es wiederum anders, weil du andere Begriffe benutzt, weil es eben, ja, also um Ästhetik geht unter Umständen und nicht um theologische Gedankensysteme oder so. Also es ist sehr ähnlich und es ist doch anders.
Ich glaube aber schon, dass viele religiöse Erlebnisse in Wirklichkeit ästhetische Erlebnisse sind. Das glaube ich schon. Mhm. Ja. Wenn du also zum Beispiel in der, sagen wir mal, in der Matthäus-Passion sitzt, ne? Also gehen wir mal in einen Bereich von Kunst, von dem ich gar keine Ahnung habe, ja? Also klassische Musik.
Ist gut, fangen wir gleich damit an.
Fangen wir gleich da an, wo wir gar keine Ahnung haben. So. Aber ich weiß, meine Mutter ist Kirchenmusikerin gewesen, die ist mittlerweile sehr alt, aber immer noch ganz schön erstaunlich fit. Aber die hat oft erzählt von künstlerischen Erlebnissen in der Musik als Kirchenmusikerin, die sie vollkommen weggebeamt haben. Ja? Also sie hat das als einen Rausch bezeichnet. Ein Matthäus-Passion, also Bach ist ja über jeden Zweifel erhaben, auch für fromm denkende Menschen, der ist ja auf jeden Fall auf der Seite der Guten. Da.
Immer.
Aber die Musik, die er gemacht hat, ist in der Lage, einen Menschen in eine andere Dimension zu beamen. Das kann man aber in einem ganz normal säkularen Konzert oder Kunsterlebnis genauso erleben.
Genau.
Diese Erlebnisse gleichen sich total. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht fair, dann zu sagen, ja, auf der einen Seite macht das der liebe Gott, ne, bei Bach. und auf der anderen Seite irgendwas anderes.
Die bei Mozart oder nicht.
So. Bei Mozart schon gar nicht.
Bei Mozart ist nicht. Aber ich finde das jetzt total spannend, dass ihr hier eingesetzt hat, bei diesem eigentlich Kunst als etwas, was uns in Beschlag nimmt, als etwas, was uns ergreift. Und da, ich sehe da auch eine große Schnittmenge eben zu Religion, weil jetzt im Gegensatz vielleicht zu sehr stark, wie sagt man dem, evangelikal-pietistischen Zugängen, die Glauben oft einfach als pure Entscheidung darstellen wollen, Glaube ja auch etwas ist, das uns irgendwie in Beschlag nimmt, das uns irgendwie ergreift und dass wir nicht so ganz, dass wir eigentlich überhaupt nicht verfügbar machen können. Und bei Kunst, also ich habe das auch schon erlebt, dass es mich sogar richtig aufgeregt hat, dass etwas mich ergriffen hat, weißt du, dass ich irgendwie, ich schaue einen Film oder ich höre ein Lied am Radio, das ich nicht mal gut finde und muss mit den Tränen kämpfen und dann regt mich das auf, dass mich das so bewegt, dass mich das so packt, weil ich eigentlich finde ich es vielleicht doof oder kitschig oder was auch immer, aber da ist etwas Unverfügbares drin.
Ey, das kenne ich voll. Ich habe das mit Billie Eilish ständig. Nein, wirklich. Er spült mir immer in diese Playlists rein. Also ich bin ja insofern Kunstbanause, dass ich quasi einfach alles über Playlists höre, die mir Spotify anhand meiner Gewohnheiten zusammenstellt. Und jedes Mal, wenn ich etwas so richtig, richtig krass finde und es mich bewegt, dann ist das garantiert wieder Billie Eilish.
Ja, und das Spannende finde ich sozusagen, wenn man dann über dieses Phänomen nachdenkt, ne? Also dir begegnet ein Kunstwerk, sei es ein Song, sei es ein Bild, sei es ein Film, sei es ein Buch, wie auch immer, und du kannst dann, es berührt dich, es beschäftigt dich, so, und mit diesem Phänomen kannst du dich von so vielen verschiedenen Seiten auseinandersetzen. Ne? Du kannst es versuchen, wissenschaftlich zu messen. Was passiert hier? Was sind das für Töne, die dort gespielt werden? Keine Ahnung, von mir aus sogar, wie würde man das mathematisch einordnen oder so? Also so voll rational dich irgendwie. Oder du kannst dich ganz diesem Gefühl hingeben, sozusagen, und das gar nicht so analysieren, sondern eher psychologisch deuten, die Bilder auf dich wirken lassen oder so. Oder du kannst dich eben zum Beispiel fragen, ja, was sagt mir das über die Welt und was sagt das über mich? Und damit bist du dann irgendwo, zumindest auf so einer Gefühlsebene, unter Umständen ganz schnell beim Thema Spiritualität. Weil du sozusagen merkst, du bist Teil von etwas Größerem. Ne? Also das drückt sich ja darin aus. Ne? Dir begegnet Kunst, sie berührt dich und darin spürst du, dass du Teil von etwas anderem bist. Ja, weil du eben nicht alleine bist. Das hast du nicht selber, also nicht nur alleine gemacht. Du brauchst das Kunstwerk, was dich ergreift. So. Ja.
Man darf aber Kunst nicht nur auf das Ergriffensein reduzieren. Das wäre zu schmal. Also ein Kunstwerk darf auch befremden. Es darf dich vollkommen ratlos dastehen lassen. Du kannst vor Kunstwerken stehen und sagen, was soll der Quatsch? Und das ist auch Teil des Kunsterlebnisses. Also deshalb Wir leben, finde ich, glaube ich, gerade in einer Zeit, in der die unmittelbaren, authentischen Gefühle wieder sehr hoch gelobt werden. Alles wird auf diese Art von Wirkung definiert sozusagen oder bewertet so. Und das ist aber wirklich nur ein ganz schmaler Bereich, sowohl von Religion als auch von Kunst. Also es darf auch sein, dass der Mensch davor steht oder daneben steht und sagt, ich habe absolut keine Ahnung, was das mit mir zu tun haben soll. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich überhaupt will, dass das irgendwas mit mir zu tun haben soll. Das ist möglich. Und das ist auch in der Religion möglich und ja auch vollkommen statthaft. Also ich kann ja auch bei einem religiösen Ritus irgendwie dabei stehen und sagen, wieso der ganze Rauch, was soll das jetzt hier alles? Ne? Ja, das hat so seinen Sinn, das machen wir schon seit 500 Jahren. Ah, okay, interessant, dann gucke ich mal ein bisschen weiter zu. Ne?
Genau. Ja, aber das ist doch eigentlich das Interessante an dieser Parallele zwischen Kunst und Religion, dass es eigentlich beides Phänomene sind, die wir erstmal passiv erleben. Also es widerfährt uns irgendwie, es kann uns ergreifen etc. Und bei beiden gibt es aber durchaus dann auch diesen sehr rationalen, ausgreifenden Zugang. Also vielleicht so der Mensch als Wissenschaftler, der sich die Welt ordnet, der verstehen will, der seine Schneisen schlägt. Zum Beispiel in der Religion wäre das die Dogmatik, oder? Also man bringt alles in ein System, versucht es stringent aus sich selbst heraus zu erklären etc., bastelt sich Prolegomena, die dann aufgehen. Bei der Kunst wäre das vielleicht am ehesten die Kunstkritik. oder dieser Versuch zu erklären, warum ein Kunstwerk, wie hat man gesagt, Anfang 20. Jahrhundert gültig ist, oder? Also so diese Frage des Werts aus sich selbst heraus. Mhm. Und es gibt aber immer diese Möglichkeit, sich quasi mit Hingabe dem zu widmen. Also egal, ob das jetzt Kunst oder Religion ist. Und ich glaube, wenn wir auf dieser rationalen Ebene sind, der Kunstkritik oder in der Religion innerhalb der Dogmatik, dann fällt es mega leicht, die Unterschiede zu erklären. Wenn wir aber in diesem Modus der Hingabe sind, also dass wir etwas quasi rezipieren, was uns widerfährt, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so trennscharf. Und aus dieser Perspektive finde ich es interessant, mal von euch zu hören, wie schätzt ihr das ein? Gibt es eigentlich sowas wie christliche Kunst? Oder gibt es religiöse Kunst?
Also formal gesehen gibt es natürlich religiöse Kunst. Das ist ja klar. Muss man nur in irgendeine Kirche gehen und sich ein Kirchenfenster anschauen oder so. Natürlich gibt es religiöse Kunst. Ob es christliche Kunst gibt, würde ich sagen, nein. Also Kunst ist Kunst. Kunst ist aus meiner Perspektive, wie gesagt, selbst wenn es ein Atheist macht, also sehe ich als gläubiger Mensch darin sozusagen eine Herausforderung, mich mit dem Leben, mit meinem Leben zu beschäftigen. Und damit ist sie für mich auch spirituell sozusagen. Und wenn es ein frommer Mensch macht, ist das dann unter Umständen mit einem Bibeltext oder mit einem selbstgeschriebenen Gedicht oder sowas von mir aus über Gott. Okay, dann ist man thematisch auf der religiösen Ebene. Aber ich würde nicht sagen, dass das Ozzy Osbourne nicht kann. Wisst ihr, was ich meine? Also,
der macht ja auch Bibelzitate, Ozzy Osbourne.
Genau, stimmt. Der macht auch
Bibelzitate. Das ist ja nicht das Thema. Also das ist ja wirklich nur die inhaltliche Ebene.
Genau.
Würde ich auch sagen. Also das, was das Ding zum Kunstwerk macht, ist nichts an und für sich Religiöses. Das ist was Spirituelles, aber das ist jetzt nicht, hat jetzt nicht seinen Ursprung in einer ganz bestimmten Religion. Das glaube ich nicht.
Genau. Ja. Also ich bin ja hier ein bisschen ein gebranntes Kind, weil ich natürlich aufgewachsen bin, so in einer sehr christlich-hochreligiösen Bubble, in der die Unterscheidung zwischen christlicher Musik und nicht-christlicher Musik ganz fundamental war. Also da musste man quasi zuerst sich versichern, dass die betroffenen Musikerinnen und Musiker auch wirklich ein christliches Bekenntnis abgelegt haben, und in den Texten musste so und so oft auch Jesus drin vorkommen, damit das als christliche Kunst oder als christliche Musik qualifiziert wurde, und dann durfte man das auch hören, und dann spielte auch der Stil nicht mehr so eine Rolle. Also ich habe da früher Death Metal und Trash Metal gehört ohne Ende, aber das waren dann halt alles Psalmtexte, die da geröchelt wurden, und dann
war
es okay.
Johannes Apokalypse, oder?
Ja, genau. Ja, genau.
Und das Tier.
Ja. Hättest du auch Iron Maiden hören können.
Die wollte ich auch gerade sagen. Genau das wollte ich gerade sagen, Goofy.
Ja, aber das ist irgendwie eine Karikatur, oder diese Unterscheidung, das funktioniert nicht, oder das ist einfach viel zu oberflächlich.
Für mich ist die Unterscheidung die, ich komme ja quasi auch aus dieser Bubble, für mich war das früher auch so. Ich würde das heute dann, ich würde das Parteimusik nennen.
Ne? Also Parteimusik ist ein
Also diese Art von diese Art von religiöser Musik ist Parteimusik. Das, was du auf dem Parteitag von irgendeiner Partei spielst. So, also das macht man, um die eigene Crowd irgendwie zu pleasen, zu ermutigen. Aber ja, genau. Aber es gibt einen Unterschied meines Erachtens zwischen Parteimusik und Musik. Also zwischen Kunst und ideologischer Kunst. So, und da würde ich irgendwie, also da bin ich heute an einem Punkt, wo ich sage, ja, da kann ich auch nicht Parteimusik ganz anders oder neu schätzen, weil die sozusagen aus einer anderen Perspektive ihre Kunst passiert, die Parteimusik gar nicht sehen kann. So, und da wird das Feld der Kunst einfach wesentlich, wesentlich größer und wesentlich breiter und damit auch vielsagender.
Sozusagen. Ja, aber mich bringt das ein bisschen zur Frage, wisst ihr, was darf Kunst wollen oder beabsichtigen? Weil Es ist ja so, man könnte ja sagen, gut, christliche Kunst im Sinne einer Kunst oder Musik, die einfach irgendwelche, ich sag jetzt mal, Bekehrungserlebnisse hervorrufen will oder so, das ist eine Kompromittierung von Kunst, weil hier Kunst funktionalisiert wird. Und gleichzeitig gibt es ja auch in der säkularen Kunst gibt es ja diese ganzen Aufbrüche, diese Performance-Geschichten, wo sehr, sehr stark politisiert wird, auch mit Kunst. Und ich habe vor kurzem eine Kritik gelesen, genau aus diesem Winkel, weil sie gesagt haben, diese Art von Kunst, die jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, sich für ökologische Anliegen einsetzt und dann auch sehr provokativ irgendwie in der Öffentlichkeit etwas Schockierendes macht, und so, da hat einer das kritisiert, weil da eben diese Ambivalenz von Kunst oder diese Vieldeutigkeit nicht mehr da ist, sondern da will einer mit irgendeiner Kunstperformance, mit irgendeinem schockierenden einer schockierenden Darstellung, will etwas ganz Bestimmtes auslösen. Und das wurde dann jetzt fernab von der Frage christliche Kunst oder so, wurde das kritisiert, weil ein Stück weit damit ein Grundgedanke von Kunst unterlaufen wird, so diese Deutungsoffenheit.
Das war sicher das Zentrum für politische Schönheit.
Ja, genau. Genau darum
genau, das ist ja, ja, das ist ja wirklich eine interessante Frage, ob das dann überhaupt noch Kunst ist, was die machen. Sie behaupten das, es ist ihnen aber auch nicht wichtig. Wenn man sich ihr Programm durchliest, sagen sie auch, das ist letztlich der politische Diskurs, ist so verfahren und so korrumpiert. Wir müssen eine neue Diskursebene finden. Wir entscheiden uns für die Kunst und für das Schöne. Das ist ein philosophischer Ansatz, aber ich glaube, das ist kein kunstphilosophischer Ansatz. Ich glaube, das ist ihnen wirklich komplett egal, ob sie Kunst machen oder nicht. Sie verfolgen ein politisches Ziel und sie glauben, das ist der Weg, wie sie ihre Botschaft zu Gehör bringen können. Das hat aber dann mit Kunst eigentlich nichts mehr zu tun, würde ich sagen.
Ich würde dem ein bisschen widersprechen. Ich finde es tatsächlich völlig statthaft, dass Kunst etwas ausdrücken will. Dass Kunst für etwas stehen will. Also, ne, also der Künstler ist ja nicht einfach nur eine leere Seite, die das ausdrückt, was ihm gerade begegnet, ne? Sondern er drückt seine Wahrnehmung der Welt aus und damit, keine Ahnung, verkündigt er auch was. Also ich finde Parteimusik nicht schlimm, will ich damit sagen. Es ist nur halt schmal. Sozusagen. Also wenn du reine Parteimusik machst, wenn du sagst, die Ambivalität des Lebens interessiert mich gar nicht mehr, sondern ich bin für den Arbeiterkampf oder ich mache kapitalistische Kunst oder was weiß ich was so, ja. Also dann wird's halt immer schmal. Aber dass jemand ein Anliegen hat und das auch künstlerisch ausdrückt, finde ich persönlich gar nicht schlimm. Ich finde das sogar gut. Also ich finde das spannend, weil ich dann ja eine Perspektive kriege, mit der ich mich auseinandersetze. Genau, also dass das dann sozusagen, das ist dann halt ein, ich weiß nicht, wie man das dann nennen würde, ein inhaltlich deutlich orientierte Kunst, so. Und es gibt halt Künstler, die sagen, nee, das will ich nicht. Ich will mehrdeutig sein. Ich will nicht dir eine Botschaft mitgeben, sondern ich bring dir meine Gefühle oder das, was ich an Ästhetik wahrnehme. Und du kannst selber damit gucken, was das dir sagt. Auch das ist legitim. Also ich würde das nicht.
Ich glaube, dass es für die Qualität des Kunstwerkes überhaupt gar keine Auswirkung hat. Die Kunst wird dadurch nicht besser oder schlechter. Johann Sebastian Bach hat zum Lobe Gottes Musik gemacht und er hat großartige Kunstwerke geschaffen, aber sie sind nicht deshalb großartig, weil er sie zum Lobe Gottes geschaffen hat, sondern es war einfach verdammt gute Kunst. Ja. Und sie haben zum Glück daran keinen Schaden genommen, dass er damit auch Gott gelobt hat, so würde ich das ausdrücken. Mhm. Also ich glaube, eigentlich ist es der Kunst wesensfremd, dass sie versucht, eine Botschaft zu formulieren und rüberzubringen. Das tut ihr normalerweise auch nicht gut, es entspricht ihr nicht. Wenn jemand es macht, kann es sein, dass er damit sein Kunstwerk gegen die Wand fährt, aber vielleicht ist es stark genug, dass es das überlebt. Und dann könnte es sein, dass er für die Partei, für die Arbeiter, für den Erhalt der Schöpfung oder für Gott oder so seine Kunst macht. Und das mag auch gut sein, aber die alles entscheidende Frage ist, ist das gut, was du machst, oder ist es nicht gut? Das ist aber inhaltlich, vom Inhalt ist es völlig unabhängig, glaube ich.
Nee, das glaube ich nicht. Also das stimmt. Aber manchmal nimmt die inhaltliche Positionierung so viel Raum ein, in dem was du da schaffst,
dass das Kunstwerk daran Schaden nimmt, sozusagen.
Ja, nicht, aber es kann dem Kunstwerk Auch denen. Also ich meine, es haben ja Menschen Themen. Ne? Also jetzt gehen wir mal völlig weg von der religiösen Kunst. Mhm. Meinetwegen, nimm so einen französischen Film, der sich mit der Frage auseinandersetzt, wie lebt man heute Beziehungen? So. Und das, und der bringt ja auch eine Botschaft sozusagen. Also der versucht was abzubilden und unter Umständen und unter Umständen schlägt der eine Richtung ein oder so. Und ich finde nicht, dass man sagen kann, das eine ist, also das eine, das ist unabhängig voneinander. So, sondern das kann zusammengehen. Also ich finde das nicht, dass Botschaften.
Ich finde das ein sehr einleuchtendes Beispiel, das du da bringst, weil ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass vielleicht die Frage, ob Kunst an der Motivation des Künstlers oder der Künstlerin scheitert oder gewinnt, sich vielleicht daran entscheiden lässt, ob wir am Schluss, wenn wir es uns angeschaut, wenn wir es erfahren haben, sagen würden, ah, das war ein Motiv oder quasi das war eine Hidden Agenda.
Ja.
Das ist gut.
Ja, das ist gut.
Stimmt.
Aber lass mich mal noch einen Schritt rauszoomen, weil es ist ja irgendwie schon interessant, wir haben so zwei parallele Erscheinungen im Moment, sage ich mal so, innerhalb des religiösen Umfelds auch. Das eine ist so dieser starke Zug zu einer Individualisierung, also das je persönliche Erleben ist ganz wichtig, ist zentral, nichts geht daran vorbei, keine Wahrheitsfrage ohne mein eigenes ursprüngliches Gefühl. Auf der anderen Seite aber auch so ein jetzt schon fast religionsphilosophischer Zug, der diese ästhetische Erfahrung, eben den Kunstbegriff ganz ernst nimmt. Und da gibt es ja eine gewisse Komplementarität. Ich versuche den die These in einem Satz zu machen. Könnte man sagen, dass nachdem uns quasi mit historisch-kritischer Forschung alle Gewissheiten der Bibel um die Ohren geflogen sind und wir keine historischen Tatsachen mehr haben, auf die wir uns stützen können, wir vielleicht die Bibel selbst angefangen haben als Kunstwerk zu lesen, weil sie dann diese Deutungsoffenheit bietet, die den Individualismus, den wir brauchen in der Religion, überhaupt erst möglich macht?
Ja, spannende Frage.
Ich würde dir beim ersten Teil zustimmen, die Bibel als Kunstwerk zu lesen, halte ich für eine gute Idee. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das sozusagen unbedingt in eine Art von individualistischer Frömmigkeit da reinmündet. Ich empfinde Kunst als einen sehr, sehr großen Gesprächsraum. Jedes Kunstwerk eröffnet einen Raum, einen Begegnungsraum, einen Deutungsraum. Der erste Dialog findet mit dem Kunstwerk selbst statt. Ich betrachte ein Bild und sage, was willst du überhaupt von mir? Was sehe ich? Warum? Warum sehe ich das nicht, was ich gerne sehen möchte? All das. Und die Kunst stellt mir Fragen, sie bestätigt mich aber auch. Sie wiegt mich manchmal in Sicherheit. Dann erkenne ich Dinge, die ich schon immer gut fand. Ach, Gott sei Dank, da sind sie ja. Ja, ja, ich fühle mich gerade richtig gut. Und dann begegnet mir in der Kunst aber etwas, wo ich sage, Moment, das habe ich so. Ich weiß auch, ich habe das gelernt von meiner Mutter, sowas sagt man nicht. Ne? So, also es gibt so diese Spannung zwischen Affirmation und Subversion. Also manchmal werde ich hinterfragt, manchmal werde ich herausgefordert. Das geht aber natürlich als Gemeinschaft auch sehr gut. Überhaupt ist Kunst, habe ich den Eindruck, gerade ein bisschen so unser Rettungsboot in einem gesellschaftlichen Zustand, wo die Lager sich dermaßen mit verhärten und man mittlerweile von derartig unterschiedlichen Wirklichkeiten ausgeht, dass man schon gar nicht mehr miteinander reden kann. Der Dialog endet ja zurzeit. Gibt es das Virus oder gibt es das nicht? Kommt es aus einem Labor in China oder nein? Ist es schlimm, wenn mich jemand anhustet? Hilft die Maske wirklich? All diese Fragen. Man kann ja darüber noch nicht mal mehr in einem vernünftigen Austausch sein, weil mein Gegenüber sofort sagt, du bist schlecht informiert, offensichtlich weißt du gar nicht, was wirklich, wirklich ist.
Also weil wir keine gemeinsame Grundlage haben.
Es gibt keine gemeinsame Grundlage mehr. Und ich habe den Eindruck, die Kunst würde uns hier neue Dialogräume erschließen. Wir könnten einfach mal diese Themen Themen sein lassen und uns fragen, gefällt dir das oder gefällt dir das nicht? Also das ist weniger konfliktträchtig. Hier wird nicht Argument für Argument ausgetauscht, sondern wir einigen uns hier in diesem Raum, den die Kunst uns anbietet. Da gehen wir jetzt mal alle rein und jeder hat das Recht zu sagen, was er gerade glaubt oder denkt oder fühlt. Also hier bietet sich ein Dialog an. Und das führt meiner Ansicht nach nicht zu einer Vereinzelung, sondern ich glaube, die künstlerischen Sachen könnten eine große Hilfe sein, zurzeit für uns, überhaupt noch weiter im Gespräch zu bleiben. Vielleicht nicht immer dann unbedingt über Themen, von denen wir glauben, sie sind jetzt wahnsinnig relevant, zum Beispiel Maske ja oder nein. Ne? Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht das relevante Thema. Vielleicht ist ja mehr das Thema, ist der Mensch, dem ich mich gegenüber sehe, vielleicht genauso viel wert wie ich? Das wäre vielleicht eine viel relevantere Frage. Ja? Was macht dein Leben im Gegensatz zu meinem Leben eigentlich so unterschiedlich? Ja. Und wo begegnen wir uns? Wo sind wir uns doch gleich? Warum ist ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe, wieso fühlt er sich genauso wie ein Mensch mit weißer Hautfarbe? Das ist mir ja noch nie begegnet. All diese Fragen könnte ein Kunstwerk stellen und man könnte dann plötzlich sich in der Dialog könnte weitergehen. Das wäre überhaupt das Wichtigste. Der Dialog könnte weitergehen und dann hätten wir als Gesellschaft wieder eine Chance, nicht irgendwann in Mord und Totschlag zu enden. Und deshalb verfechte ich das auch so stark, dass nicht nur ich liebe Kunst, ich fühle mich darin sicher und wohl und als Persönlichkeit gut aufgehoben. Ich finde aber, ist auch einfach schade, dass Kunst oft so funktionalisiert wird und ihr eigentlicher Wert für das Menschsein und für das Dasein irgendwie so wenig erkannt wird. Dafür kämpfe ich so ein bisschen. Deshalb habe ich auch gesagt, lass uns einen Podcast machen über Kunst. Coens Erben, lass uns normal über Kunst reden. Lass uns nicht so komisch reden, so abgehoben, so esoterisch. Lass uns eine normale Sprache sprechen über dieses wirklich wichtige Thema. So.
Ich wollte dazu noch quasi erweitern und nochmal auf die Frage zurückgehen zu Bibel und Kunstwerk und so, weil für den religiösen Raum, ne, der Elle Goffi hat ja gerade allgemein gesprochen, sozusagen, ne, für die ganze Gesellschaft. Und deine Frage war ja, also lesen wir die Bibel heute als Kunstwerk? Und ich würde sagen, auch für den religiösen Raum gilt das, was der Goffi gerade sagt. Wenn es in der Bibel, also wenn die Bibel nicht immer nur als Gebrauchsanweisung gelesen wird, ich hasse dieses Bild ja, aber das ist ja immer noch ein sehr beliebtes, oder als Liebesbrief, wo ich dann auch immer denke, irgendwie, ja, ihr lest anscheinend auch nur bestimmte Seiten in diesem Liebesbrief, eine ganze Menge klingen nun
und
gar nicht
Tier
so
liebesbriefig. Das Tier ist das Kind.
So, ja, genau. Wie dem auch sei, sondern wenn man sie tatsächlich auch als Kunstwerk sehen könnte, so, dann geht es eben in der Beschäftigung mit dem Kunstwerk Bibel, und das ist sie ja nun mal. Also ich meine, die Psalmen, das sind Gedichte, die Evangelien sind Geschichten und so weiter. Also es ist ja die Johannes-Offenbarung ist ein LSD-Trip, keine Ahnung, ja. Also du hast vielfältige Kunstformen in diesem Buch, also auch direkte. Und wenn du dann sozusagen, also man könnte anders darüber ins Gespräch kommen, wenn es nicht immer bei jedem Satz um alles geht. Ne? Um das richtige Verständnis, das, was Gott dir jetzt unbedingt sagen will oder was man auf gar keinen Fall verschweigen darf, sondern wenn, und die Möglichkeit eröffnet Kunst eben einen Raum, wie Goffi das gesagt hast, wo du einfach das mal hinstellst und guckst, was macht das mit mir?
Ja, voll.
Finde ich das gut? Finde ich das blöd? In welche Richtung lässt mich das denken? Warum ermutigt mich das? Warum frustriert mich das? Affirmation, Subversion, das ist ja in der Bibel auch beides vorhanden. So, und dann da miteinander ins Gespräch kommen und dann könnte man, glaube ich, eine ganze Menge von diesen Streitigkeiten, wo man sofort streitet, einfach mal. Also, wenn es nicht darum geht, hat der andere die richtige Meinung, sondern, ach, so empfindet der das. Aha, ist ja interessant. So, also, ne, dann wäre ein anderer religiöser Diskurs auch möglich. Also von daher finde ich das auch eine spannende Möglichkeit.
Finde ich sehr interessant, weil wenn wir jetzt quasi in diesem Bild bleiben, dann würde das heißen, die Bibel als Kunstwerk zu begreifen, wäre die Chance, dass wir nicht dasselbe lesen müssen, dasselbe interpretieren müssen, sondern eigentlich einfach vor demselben Kunstwerk stehen. Ja, und genau. Das wäre dann vielleicht schon dieses Gemeinschaftskonstituierende, das du ja nochmal ganz stark gemacht hast, Govi.
Ja, ja. Genau. Also mir schlägt das jetzt auch gerade so entgegen, dieser Versuch, eben die Bibel als Kunstwerk zu lesen und dieser ganz stark normative Anspruch, den man oft an die Bibel und an die biblischen Texte richtet, so quasi, die sagt uns jetzt, was zu tun ist, und zwar uns allen in gleicher Weise. Und das ist ja eigentlich dann eher eine Antithese zur Zugangsweise und zur Wirkungsweise von Kunst. Deshalb finde ich das spannend, das mal zusammenzudenken, weil natürlich die biblischen Texte auf jeden Fall auch als Kunstwerke oder Produkte von schriftstellerischen Künsten gelesen werden sollten. Und dann ergibt sich aber ein ganz anderer Zugang, als wenn man jetzt die Texte liest und immer gerade für alle definieren zu glauben muss, was bedeutet das jetzt für dich und was musst du jetzt tun? Ja.
Genau.
Hey, ja. Habt ihr noch Lust, ganz kurz ein Thema zu streifen, das immer wieder heiß diskutiert wird? Ist vielleicht ein bisschen ein Sonderfall von Kunst und geht in eine ganz andere Richtung als das, was du, Govi, vorhin angesprochen hast, mit diesem Verbindenden. Ich meine etwas ganz Provozierendes, nämlich Karikaturen. Karikaturen, was darf Kunst dort, jetzt gar nicht nur gegenüber Religion, man könnte sich das ja in vielen, vielen Feldern denken, die gesellschaftlich relevant sind. Und das sind ja Karikaturen, solche Phänomene, die irgendwie Dinge nochmal messerscharf auf den Punkt bringen können, aber damit auch Linien ziehen, wo sich dann nicht dahinter unbedingt eine Gemeinschaft versammelt, sondern was eine Gesellschaft auch richtig spalten kann.
Also ja, man ist vielleicht in der Beurteilung gespalten, aber dann wird ja drüber gesprochen. Man ist dann also doch wieder auch eine Diskursgemeinschaft. Das Lachen ist ja sowieso ein interessantes Phänomen, also dieses gemeinschaftliche Lachen über etwas. Ich habe da viel drüber nachgedacht, wann Menschen anfangen zu lachen. Das ist ja aus ganz unterschiedlichen Gründen. Es gibt zum Beispiel das Phänomen, dass Menschen anfangen zu lachen, wenn sie etwas sehr, sehr Scharfes essen. Das ist einfach ein psychologisches Phänomen, das auftaucht. Man isst eine wirklich hammerscharfe Soße von diesem Super-Chili-Currywurst-Ding und dann nimmt man das erste Stück in den Mund und fängt an zu lachen, obwohl es ja wehtut. Ja?
Ja.
Die Frage ist, was provoziert dieses Lachen? Wo kommt das jetzt her? Warum lacht man über Häschenwitze? Warum sind Zoten so lustig? Ja? Also sexuelle Witze, was ist das? Ich glaube, es hat immer damit zu tun, dass dann eine Art von Grenzüberschreitung passiert. Das bereitet dem Menschen ein bestimmtes Vergnügen, jedenfalls in einem bestimmten Bereich. Da sind Menschen auch unterschiedlich. Manche Leute brauchen ganz harte Grenzverletzungen, die finden sie wirklich richtig lustig. Aber zum Beispiel eine Mohammed-Karikatur ist für einen bestimmten Teil der Menschheit lustig. Für den anderen Teil der Menschheit ist es eine Grenzverletzung, die nicht mehr lustig ist. Ja. Es gibt da so einen Bereich, so einen Übergangsbereich. Das ist fast wie ein Spektrum. Aber der Punkt ist die Grenzverletzung. Die Sprachwitze funktionieren, glaube ich, auch so. Man spricht was komisch aus, falsch aus. Ein Kind sagt etwas, kann einen Buchstaben nicht aussprechen. Alle lachen, es ist so süß, ne? Mhm. Aber man lacht natürlich über die Regelverletzung des Kindes, diese unbewusste Regelverletzung. Das ist der Punkt, der das Vergnügen hervorruft. Und die Frage ist dann immer, welche Gruppe von uns findet diese Grenzverletzung gerade noch lustig und welche schon nicht mehr? Das ist der spannende Punkt. Und dann muss man eigentlich anschließend eine Art von Diskussionskultur haben.
Genau.
Dass die, die sich das nicht mehr lustig finden, nicht die Messer zücken oder die Bomben oder aber die Leute aus der, also exkommunizieren oder so oder sagen, du gehörst jetzt nicht mehr zu uns, du hast diesen Witz gemacht, sondern es wäre dann irgendwie die Frage, schaffen wir es jetzt, darüber zu sprechen?
Ja.
Also Hossa Talk macht das ehrlich gesagt ständig. Ne? Hossa Talk ist ja ein Kunstwerk eigentlich. Manche Leute glauben, es wäre eine Predigt oder sowas, aber das stimmt nicht. Hossa Talk ist ein Kunstwerk. Und was wir machen, ist, wir verletzen ständig auch Grenzen. Wir machen es nicht reflektiert, das hat Wir haben im Laufe der Zeit darüber nachgedacht, was machen wir da eigentlich, und sind allmählich auf den Trichter gekommen. Aber wir machen Grenzverletzungen, die sind auch sehr lustig. Ein großer Teil unserer Hörer finden die sehr lustig, unsere Grenzverletzungen. Aber ein gewisser Teil unserer Hörer, zu denen auch Mitglieder meiner Familie gehören, finden das nicht mehr lustig. Ja. Dann wird es anstrengend, ja, dann wird es anstrengend, weil dann ist die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir jetzt damit?
Manu lacht gerade, weil der kennt das von Ausgeglaubten seiner Familie.
Ja, genau. Ja, man kennt es, man hat es schon mal erlebt.
Ja, ich kann mich erinnern, als ich als Teenager mal The Life of Brian vorgeführt gekriegt habe von einem Freund, der fand das urkomisch. Ja, und da ging es mir dann, da so habe ich dann ganz ambivalent reagiert, weil ich habe das geguckt und ich fand es auch, ich habe mich fast eingenässt vor Lachen, weil es so witzig war. Aber ich wusste, ich hätte nicht lachen dürfen. Also ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt, weil ich gedacht habe, solche Filme dürfte man gar nicht drehen.
Und ich hatte auch die doppelte Regelverletzung erlebt.
Ja, genau. Nee, es ist, das war ganz verrückt, weil ich habe da wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich habe auch diese... den Sinn dafür gar noch nicht entwickelt gehabt, dass es eigentlich wirklich auf einer ganz anderen Ebene auch wahnsinnig geistreich und sogar religiös wertvoll sein kann, sowas zu machen. Das war für mich einfach eigentlich blasphemisch und ich habe mich dann so geschämt, dass ich das witzig gefunden habe. So. Aber es war für mich auch wirklich so eine einfach eine Regel, eine Grenzverletzung. Ja,
ja, ich denke schon. Ich finde sozusagen... rein theoretisch darf Kunst tatsächlich alles. Punkt. So. Also der Satz stimmt. Aber es stimmt auch der Satz, dass man mit Kunst eine ganze Menge anrichten kann. So. Und es gibt Situationen, da verkneife ich mir einen Witz, weil ich weiß, der richtet mehr Schaden an, als dass er hilft. Ja. Unter Umständen sage ich ihn aber auch ganz bewusst, weil ich weiß, er richtet mehr Schaden an, als er hilft. Ja. Ne? Also das ist halt so. Also ich finde sozusagen mit dem, also um jetzt noch mal ein bisschen fromm zu werden quasi, mit dem Christentum, früher war Kunst ja immer das Schöne. So, Kunst war das Schöne. So, schöne Statuen, schöne Bilder, so und so. Und ich finde, das Christentum hat einen Gedanken mit in die Kunst reingebracht oder mit ins Leben gebracht, dass das Göttliche nicht nur das Schöne ist.
Ja, ja. Ja, ja, ja.
Sondern, dass das Kreuz einen Gott zeigt, der nicht schön ist, sondern der hässlich ist, der furchtbar verreckt, wo drin ganz viele Dinge sich spiegeln, politische Aussagen, kritische Aussagen, aber einfach auch nur das nackte, schreckliche Leben. Ne? Also Kunst ist meines Erachtens eben nicht nur schön, sondern Kunst kann auch ganz schrecklich und hässlich und verstörend und sonst was sein. Und ich finde, das ist also zumindest ein Gedanke, den das Christentum in seiner Religion stark gemacht hat und damit sozusagen das auch Eingang in die westliche Kultur gefunden hat, in die westliche Kunst, in die Wahrnehmung von Kunst, und damit ist in Kunst auch wesentlich mehr möglich, als das früher möglich gewesen wäre, glaube ich, sozusagen. Ah,
das finde ich jetzt einen mega interessanten Zug nochmal, weil das leuchtet mir gerade voll ein, wenn ich so an den Schmerzensmann oder den gekreuzigten Christus denke oder so. Ja. Zum Beispiel Caravaggio oder so. Das sind Darstellungen, die gehen wirklich unter die Haut, und da merkt man auch, da ist jetzt nicht mehr diese Trias von das Gute, das Wahre und das Schöne, sondern das Gute und Wahre ist dort das Tote, das Leidende, das Zerbrochene. Und das ist tatsächlich nochmal etwas Verstörendes auch, das in sich selbst so provokativ ist. Ich wurde mal gefragt im Zusammenhang mit diesen Mohammed-Karikaturen von einer Journalistin, was mich denn als Christ so triggern würde, dass ich sagen würde, das ist eine Grenzverletzung. Und ich habe da ziemlich lange drüber nachgedacht und habe gemerkt, mir fällt praktisch nichts ein, weil meinen Gott haben sie ja nicht nur verspottet und gekreuzigt und begraben, sondern heute lachen ja auch alle noch drüber, dass ich glaube, dass der noch lebt. Also von dem her, da ist irgendwie die Schmerzgrenze ist so weit verschoben, dass es richtig, richtig schwierig wird, sich etwas auszudenken, wo ich sagen würde, das ist jetzt blasphemisch.
Ja, und deswegen meine ich, hätte der christliche Denkraum eigentlich ganz viel Platz, also der hat ganz viel Platz auch für Blasphemie. Ne? Also ich meine, weil der christliche Denkraum, also an sich, oft reagieren Christen dann halt genauso, oder wie du es gerade beschrieben hast, Manuel, oh, das darf man nicht oder so. Und ich würde sagen, der christliche Denkraum müsste an sich sagen, nee, man darf alles. Mhm. Man darf alles sagen, man darf alles fragen, man darf alles darstellen, ja, und manches tut echt weh. Und wie gesagt, manchmal muss man sich fragen, halte ich das lieber zurück, weil es eben tatsächlich eine Bombe explodieren lässt, die nicht hilft und so. Aber das sind dann ethische Entscheidungen, die man selber trifft irgendwie. Mhm. Aber an sich vom Denkraum würde ich sagen, ist im Christentum jede Kunst möglich und jede Karikatur möglich, ohne dass man jemanden auf den Scheiterhaufen zerren muss.
Alles ist euch erlaubt, aber nicht alles ist gut für euch, oder?
Ja,
könnte
ja
man sagen.
Ja, aber das ist jetzt, also für mich hat es jetzt gerade ein paar Mal richtig geklickt, so. Das fand ich jetzt super hilfreich, gerade die letzten paar Minuten, weil das hat mich nämlich auch beschäftigt. Ich war mal an einer Tagung zum Thema Blasphemie und so, und da ist genau diese Frage aufgetaucht, auch auf dem Hintergrund dieser Mohammed-Karikaturen und so weiter. Da wurde dann gefragt, ja, was wäre dann für euch so richtig blasphemisch, so richtig verletzend und so. Und dann hat man gemerkt, viele der christlichen Vertreter dieser Tagung konnten irgendwie nicht so richtig sagen, was sie noch so fundamental erschüttern würde. Und dann ist die Frage aufgetaucht, ja, ist uns denn überhaupt noch irgendetwas heilig? Also wenn man meinen Gott nicht mehr beleidigen kann oder wenn man meinen Glauben nicht mehr beleidigen kann, ist mir dann noch irgendetwas heilig? Und das hat mich so ein bisschen beschäftigt dann. Und was du jetzt gesagt hast, Jay, und auch deine Ergänzung, Stefan, da könnte ich das jetzt so zusammenbauen. Für mich, mir ist eigentlich sehr vieles noch heilig, aber ich glaube an einen Gott, der quasi der derart entwürdigt wurde und derart ins Hässliche und ins Lächerliche gezerrt wurde, dass ich weiß, er übersteht das alles. Und ich muss ihn quasi davor nicht jetzt schützen und vor ihn treten, sondern der hat das alles schon durch und hat das überstanden, so quasi.
Ich würde noch weitergehen. Ja. Ich würde sagen, seine Heiligkeit scheint da überhaupt erst wirklich auf.
Ja, ja.
Also
ja.
Jesus hat gesagt, der Menschensohn wird erhöht werden. Ja, und man hat gesagt, naja, damit meinte er die Art seines Todes, die Kreuzigung. Aber die Erhöhung meint in dem Fall, glaube ich, tatsächlich auch, dass er erhoben wird, also dass er irgendwie verherrlicht wird, dass er anbetungswürdig wird. Das fließt in eins in der christlichen Theologie. Das heißt, ich finde, das ist eine völlig falsche Frage, wenn man sagt, ja, was ist dir denn überhaupt noch an Gott heilig, wenn man ihn für dich gar nicht mehr beleidigen kann? Das beleidigt die Beleidigbarkeit, wenn es das Wort gibt, von Gott zeigt ja gerade auf, wie heilig er ist. Also darin wird seine Heiligkeit überhaupt erst ersichtlich.
Das ist cooler
Gedanke. Gibt tatsächlich nichts, was mich als christlichen Gläubigen so erschüttern könnte, dass ich sage, so jetzt ist aber vorbei. Weil mein Gott sich gerade in dieser Schwäche gezeigt hat.
Genau. Sehr, sehr cool.
Und hinzufügen möchte ich noch, also natürlich gibt es Dinge, die mich beleidigen oder die mich oder wo ich irgendwie aufspringen will und sage, jetzt ist aber Schluss. So, natürlich. Und die gibt es auch in der Kunst. Natürlich. Aber ist es nicht, also fängt da nicht gerade der Spaß an? Also wird es da nicht interessant, weil ich mich fragen muss, warum bringt mich das jetzt so auf? Warum? So, wenn der, also jetzt um es nochmal eben christlich zu füllen, wenn der Jesus am Kreuz hängt und nicht runtersteigt, sondern anders damit umgeht, ne, und vergibt und so weiter. Also dann ist ja mein Umgang mit dem Spott unter Umständen, den Menschen über meinen Glauben machen oder über mich machen oder über irgendwas machen, was mir heilig ist, sagt ja eine ganze Menge über mich. Und dann finde ich, und das schafft ja Kunst. Sie schafft eine Auseinandersetzung mit dir und mit der Welt und mit deinem Selbstverständnis. Und dann finde ich es super spannend, eben zu sagen, was sagt mir das, dass mich dieses Kunstwerk oder dieser Satz oder so auf die Palme bringt? Und dann sind wir wieder in dem kommunikativen Raum, von dem Gofi gesprochen hat, was den Kunst anbietet. sozusagen.
Ja, also das ist wirklich ein fulminanter, wunderbarer Schluss. Ich versuche das, was ihr beide gesagt habt, für mich mir so mitzunehmen und zu merken, dass ich sage, auch in der Grenzverletzung, in der Beleidigung steckt eigentlich ein Potenzial für echte Offenbarung. Und wenn es am Schluss nur die Offenbarung dessen ist, wer ich eigentlich selbst bin.
Ja, gut.
Hey, ich danke euch. Das war mega, mega spannend mit euch. Wir könnten hier noch lange weiterquatschen. Vielleicht habt ihr auch nach unserer Aufnahme noch 5 Minuten Zeit. Das wäre mega schön.
Ich möchte eine Sache, ganz wichtig, eine ganz wichtige Sache noch loswerden. Cobains Erben ist kein christlicher Podcast.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Und wir sind noch nicht mal ein religiöser Podcast. Cobains Erben ist ein Gespräch über Kunst mit allen. Und wir suchen gerade auch den Kontakt zu nicht religiösen Künstlerinnen und Künstlern, die einfach nur Kunst machen. Mit denen wollen wir ins Gespräch kommen. Und wenn wir aus Versehen über unseren Glauben reden, dann sind das Ausrutscher bei Cobains Erben. Also wenn jetzt irgendwelche frommen Hörerinnen und Hörer sagen, Cobains Erben ist der nächste christliche Podcast, den ich unbedingt hören muss. Nee, musst du nicht. Nur wenn du dich für Kunst interessierst.
Also wenn du ein christlicher Hörer oder eine christliche Hörerin bist, die einfach ihren christlichen Horizont erweitern will und etwas Interessantes über Spiritualität erfahren möchte, dann geh zu Hossa Talk. Wenn du aber ein Mensch bist, der sagt, hey, irgendwie fasziniert mich Kunst immer wieder, aber ich habe da manchmal nicht so Worte für. Ich kann mich da nicht so ausdrücken. Und ich habe aber Bock, Leuten zuzuhören, die das so tun können, wie Fleischliebhaber über Burger sprechen. Dann solltest du unbedingt bei Cobains Erben einschalten.
Sehr gut. Yeah, baby, that's it.
Ja, sehr schön. Hey, vielen Dank, Jay und Gofi, für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Das war fulminant. Ich weiß, ihr macht oft längere Podcast-Episoden. Ihr seid so jetzt erst so gerade so auf Betriebstemperatur. So, ihr könnt jetzt noch eine Stunde weiter. Aber wir können uns ja wieder treffen und nochmal über ein anderes Thema sprechen. Oder gerne, über dasselbe.
Ja. Oder nochmal darüber.
Genau. Das ist also noch nicht ausgeschöpft. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt wie immer eure Kommentare uns schicken, schreiben auf der Website, auf Facebook, wo immer ihr den Podcast seht, könnt euch zurückmelden, was ihr unter Kunst versteht, wo ihr denkt, Kunst und Religion ähneln sich oder gleichen sich gar nicht. Uns interessiert es, mit euch ins Gespräch zu kommen, und wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Ausgeglaubt. Tschüss zusammen.
Tschüss. Ciao. Tschüss.